In gut einer Woche wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus und schon jetzt kann die Wahl als historisch gelten, denn es handelt sich um eine Wahlwiederholung aufgrund massiver Pannen bei der letzten Wahl. Die Karten werden also neu gemischt und die Umfragen zeigen zwar meist die CDU vorne, geben aber auch Rot-Rot-Grün oftmals eine Mehrheit. Einer, der unbedingt nach der Wahl mitmischen möchte, ist Sebastian Schaja, der Spitzenkandidat der FDP bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, den ich heute im Sonntagsinterview bei Politik mit C begrüße. Hallo Sebastian.
Hallo.
Sebastian, läuft am Ende des Tages nicht immer alles auf Rot-Rot-Grün hinaus?
Das muss nicht immer so sein, besonders weil wir jetzt sehen, dass die CDU sich in allen Umfragen deutlich nach vorne absetzt und damit durchaus auch am 12.02. Wahlsieger werden könnte. Jetzt wird es darum gehen, dass die CDU nicht in der Opposition landet, obwohl sie Wahlsieger wird, so wie das in Bremen 2019 ja der Fall war, mit einem fulminanten Sieg der Union und trotzdem am Ende in der Opposition. Und deshalb werben wir jetzt noch mal ganz stark darum, auch die FDP stark zu machen, weil das war damals in Bremen leider nicht der Fall, sodass man gegen die Union keine Linkskoalition bauen kann und sich im Grunde CDU und FDP gemeinsam den dritten Partner aussuchen. Und ich glaube, auch die Klarheit in den Themen dokumentiert eins, dass es einen großen Unterschied macht, ob es uns gelingt, eine Reformkoalition in Berlin zu bilden oder ob das weiter so bleibt. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass das diesmal gelingen kann, gegen Rot-Rot-Grün auch einen Politikwechsel in Berlin herbeizuführen.
Nun scheint das ja fast, was man so aus deinem Mund jetzt hört, dass ihr da quasi einen Koalitionswahlkampf gemeinsam mit der CDU macht. Und dennoch scheint ja die CDU sich derzeit eher an die Grünen zu schmiegen. Wie beobachtest du das?
Ja, das nehme ich auch zur Kenntnis, dass bei der Union dann doch eine größere Nähe zu Schwarz-Grün vorhanden ist als zur Deutschland-Koalition. Ich bin ein großer Freund davon, eine Koalition aus einer politischen Mitte herauszumachen. Diese politische Mitte, die kann man und muss man auch bei den Parteien festhalten und die gibt es eben bei CDU, SPD und FDP. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit den Grünen über die Frage Enteignung diskutieren will, wenn man sie ablehnt. Da gibt es keine Kompromisslinie, also für uns nicht ein klares Nein zur Enteignung. Wir sagen auch sehr klar Nein dazu, flächendeckend Tempo 30 einzuführen oder 50% der Parkplätze zu reduzieren. Wir wollen ein Gesamtkonzept für die historische Mitte, wenn es um den Verkehr geht und insgesamt die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, sondern die Berliner möglichst schnell von A nach B bringen mit dem Verkehrsträger ihrer Wahl. Und das sind natürlich Hürden und insoweit, Ruben, mache ich mir die gleichen Fragen oder stelle mir die gleichen Fragen wie du, wieso die CDU Berlin jetzt auf einmal mit den Grünen gemeinsam etwas machen will, wo es doch inhaltlich eigentlich nicht hintereinander passt.
Auf diese Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Bleiben wir aber kurz nochmal bei deiner Partei, der FDP. Da waren ja die Umfragen in den vergangenen Monaten oftmals sehr viel besser, als sie jetzt sind. Jetzt dümpelt man da als FDP Berlin bei etwa 6% herum. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Verfassung der FDP im Bund derzeit sicherlich nicht so ist, wie man sich das anfangs gewünscht hat. Denn auch da schwächelt man in den Umfragen. Kommt da derzeit mehr Gegenwind aus Berlin, also dem politischen Berlin, als Rückenwind?
Ja, ist interessant, wie du das einordnest, weil ich würde es eher umgekehrt einordnen. Als wir im November, Dezember angefangen haben, so in den Vorwahlkampf zu gehen, da hatten wir eher eine Umfragesituation, die uns in einer etwas defensiveren Position gesehen hat. Im Augenblick haben wir eher Umfragesituationen, wo wir uns stark zwischen 6% und 7%, aber doch in allen und über alle auch relevanten Umfrageinstitute stabilisieren. Und von daher zeigt dieser Wahlkampf eins, es geht am Ende um die Berliner Themen und die haben eine große Relevanz auch bei dieser Abstimmung und die sollten auch für jeden Berliner, für uns alle miteinander eine Relevanz haben, weil es geht um unsere Stadt, die großartig ist und die nicht weiter Chancen verspielen sollte und diese Chancen wollen wir ihr wieder zurückgeben und eröffnen und das geht natürlich am besten darüber, dass man in diesem Wahlkampf über Berliner Themen spricht und nicht die bundespolitischen Maßstäbe hier diskutiert, weil die kann man an anderer Ort, an einem anderen Ort, an anderer Stelle diskutieren. Muss man auch, völlig richtig. Aber jetzt geht es um Berlin.
Und dennoch kann man, das hat man ja auch bei den vergangenen 4 Landtagswahlen im Jahr 2020 gesehen, kann man Bundes- und Landespolitik nicht immer so scharf voneinander trennen, denn auch die Landtagswahlen der vergangenen Zeit haben ja gezeigt, da gab es ganz klar bundespolitische Einflüsse. Und wenn wir da konkret auf die Partei der FDP blicken, dann haben wir gesehen, in Niedersachsen ist die FDP beispielsweise sogar aus dem Landtag rausgeflogen. In den anderen Landtagen hat sie historisch schlechte Ergebnisse bekommen. Welcher Druck liegt da jetzt gerade bei der FDP Berlin, diese Abgeordnetenhauswahl in einen Erfolg zu verwandeln?
Naja, das fragst du die FDP Berlin, das fragst du mich ja auch als Spitzenkandidat. Natürlich ist das eine Verantwortung, aber am Ende geht es ja nicht um uns als Partei oder um mich als Person, sondern es geht darum, dass wir der Stadt ein Angebot machen und der Stadt ein Angebot machen wollen, vor allen Dingen die Fragen der Verwaltungsreform neu zu verhandeln, damit die Wachstumsschmerzen endlich aufhören, damit wir endlich wieder positive Nachrichten von Berlin in die Welt senden und damit es heißt, typisch Berlin, hier geht was, hier funktioniert was und wir das einmal umdrehen. Und das wollen wir jetzt tun und von daher nochmal, geht es nicht um mich, es geht nicht um die Partei, sondern es geht am Ende darum, der Stadt ein Angebot zu machen.
Das ist immer eine schöne Floskel, die von vielen Politikern und Politikern im Wahlkampf zu hören ist.
Das ist wirklich keine Floskel. Natürlich ist es so, ich kann darauf noch gerne nochmal ergänzend eingehen, natürlich ist es so, dass auch jede Landtagswahl auch eine Wahl ist für die Gesamtpartei, auch für die Bundespartei. Und natürlich ist es auch so, dass das Wahljahr 2022 in Summe, wenn man auf die Landtagswahlen schaut, für die FDP jetzt kein Wahljahr war, wo große Erfolge zu feiern waren. 2023 ein Wahljahr, wo in Berlin, in Bremen, in Hessen, in Bayern gewählt wird. Und wir als Berliner haben natürlich jetzt den ersten Wahlkampf in diesem Jahr, der zu bestehen ist, den man bestreitet. Und jeder möchte auch Erfolge feiern. Klar, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und deshalb wollen wir natürlich einen Erfolg zuallererst aber für Berlin feiern und wenn es dann noch einer wird für die FDP, mit einem guten Wahlergebnis von 7-8%, das auch dazu beiträgt, in dieser Stadt bürgerliche Politik zu machen und der Garant wäre für einen politischen Wechsel, weil nur mit einer starken FDP auch ein politischer Wechsel stattfinden kann, dann ist das etwas, was vielleicht dir mehr Antwort gibt und jetzt nicht in einer Floskel endet.
Dann nehmen wir dich beim Wort und blicken wir auf diese wichtigen Themen, die bei dieser Wahl eine Rolle spielen. Und man muss ja sagen, die Themen, die jetzt relevant sind, die waren meistens schon bei der Wahl 2021 relevant. Und blicken wir da beispielsweise auf die Verkehrspolitik, fangen wir damit an. Da wollen beispielsweise die Grünen die Parkplätze halbieren. Ihr als FDP wollt sogar die A100 weiterhin ausbauen. Wird es nicht irgendwann Zeit, sich in Berlin vom Auto zu verabschieden?
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, kurz 2 Punkte zu unserer Grundhaltung in den Fragen der Verkehrspolitik zu erläutern. Wir haben die Auffassung, dass jeder, der Verkehrspolitik gestaltet und verantwortet, einige Prinzipien berücksichtigen muss. Und das bedeutet, Mobilität zuallererst zu organisieren, weil Mobilität ist soziale Teilhabe und Mobilität ist auch wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Und bei einer Stadt, die wächst auf 4 Millionen Einwohner, bei einer Metropolregion Berlin-Brandenburg in der Größe müssen wir auch die Achsen und die Tangentialen und damit auch unsere Infrastruktur auf der Straße und auf der Schiene mitdenken. Und gerade bei der Straße sagen wir, dass wir die Ortsumfahrung in Ahrensfelde in Marzahn-Hellersdorf dringend brauchen für die Metropolregion. Dass wir den Ausbau der Tangentialverbindung Ost in Marzahn-Hellersdorf brauchen als Anbindung für den Cleantech Business Park, aber auch für Knorrbremse und als Entlastung, damit der Verkehr nicht durch die dortigen Wohn- und Siedlungsgebiete rollt. Wer den Wissenschafts- und Forschungsstandort in Pankow, in Buch, anschließen will, der muss die Autobahnanbindung auch in Buch schaffen, damit die Verkehre nicht durch den Prenzlauer Berg oder Pankow rollen. Und ja, wir müssen auch darüber sprechen, den 17. Bauabschnitt weiter zu planen, der A100 und die Verkehre in einer Tunnellösung durch die Wohngebiete zu bringen. Weil auch das Automobil der Zukunft, egal wie es angetrieben wird, ob mit Wasserstoff oder Elektro, braucht eine funktionierende Infrastruktur. Und die wollen wir tatsächlich schaffen und instandhalten und sanieren. Und deshalb sagen wir ja auch zu diesen Infrastrukturvorhaben.
Nun hast du jetzt gerade von diesen Automobilen der Zukunft gesprochen und in der Tat ist das ja so eines der Lieblingsthemen der FDP und das hört man ja schon seit vielen, vielen Jahren, die Automobile der Zukunft, die dann hoffentlich klimaneutral angetrieben werden. Nun muss man aber sagen, bislang sind diese Autos jetzt nicht die Mehrheit, die wir auf den Straßen vorfinden und deswegen muss man denn nicht am Ende sagen, und ihr als FDP unterstützt ja, glaube ich, das Klimaneutralitätsziel von 2045, muss man da nicht dann am Ende doch sagen, es ist nicht sinnvoller, die Leute mehr und mehr auf die Schiene, mehr und mehr auf das Fahrrad oder in den Fußverkehr umzulenken?
Na klar, ist es sinnvoller, aber dazu muss ich erstmal ein Angebot machen und kann nicht ohne ein gutes Angebot von heute auf morgen das Auto streichen, 50% der Parkplätze streichen, über City-Maut reden, sondern ich muss erst einmal den öffentlichen Nahverkehr so leistungsstark machen, so sauber, sicher und pünktlich, auch in den Außenbezirken, aber auch darüber hinaus auf der Schiene in die Fläche nach Brandenburg hinein, dass eine echte Einladung ist zum Umsteigen. Und diese echte Einladung fehlt im Augenblick. Die Garantie, dass mein Fahrrad abends noch dasteht, wenn ich an den S-Bahnhof zurückkehre, damit könnten wir mal anfangen, indem wir Fahrradparkhäuser bauen und damit auch für Sicherheit sorgen. Indem wir tatsächlich in dieser Stadt Berlin, die immer enger und dichter wird, nicht möglichst schnell irgendwo Radwege hinzimmern, sondern jeder Radweg auch das Thema Verkehrssicherheit mitdenkt für die Radfahrer. Unfallschwerpunkte entlastet. Uns geht es um Verkehrssicherheit an dieser Stelle, wenn es um die Radfahrer und die Fußgänger in Berlin geht. Und uns geht es um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn diese Parameter alle stimmen, planbar, verlässlich sind und wir das noch integrieren in die Frage der Stadtentwicklungsperspektiven, das heißt, da, wo neue Quartiere entstehen, auch mit dem Aufschließen der Wohnung tatsächlich der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr da ist und nicht erst 3, 4 Jahre später die erste Bushaltestelle vor der Haustür zu finden ist, dann habe ich doch eine Riesenchance, dass die Berlinerinnen und Berliner auch das an Infrastruktur annehmen und tatsächlich umsteigen. Und das hat man in den letzten Jahren versäumt. Stattdessen hat man über Verbotskultur darüber nachgedacht, eher zu hemmen, statt Mobilität zu organisieren.
Das heißt aber, langfristig unterstützt die FDP das Ziel weniger Autos.
Wir unterstützen langfristig die klimapolitischen Ziele. Das war ja deine Ausgangsfrage, das klimapolitische Ziel 2045 zu erreichen. Und wir sagen auch, dass wir uns gerade auch in Berlin-Krisen müssen wir uns auch klimaresilienter aufstellen. Das bedeutet natürlich auch, eine Stadtentwicklungspolitik zu machen, die für die extremen Herausforderungen gut vorbereitet ist. Extreme Hitze, extremer Starkregen bedeutet weniger Flächen versiegeln. Dafür müssen wir aber mehr in die Höhe bauen. Das Konzept einer Schwammstadt mit zu berücksichtigen, Regenrückhaltebecken, das sind Infrastrukturmaßnahmen, die kommen müssen. Und wir müssen den Verkehr in einer Megametropole wie Berlin natürlich in Bewegung halten. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, auf allen großen Tangentialen das Leitsystem, das wir aus der Heerstraße am Olympiastadion entlang kennen, auch zu verbauen, damit der Verkehr nach Aufkommen gesteuert wird, dass Automobil und der Gesamtverkehr nach Aufkommen gesteuert werden kann. Das heißt, je dichter, je enger, dass auch Tempo damit eine Rolle spielt. Aber im Augenblick steht der Berliner 154 Stunden im Stau, 62 Stunden sucht er einen Parkplatz. Und das sind natürlich auch alles umweltbelastende Maßnahmen und umweltbelastende Punkte. Und auch da müssen wir jetzt genau hinschauen. Da können wir schon einen großen Beitrag leisten.
Und wenn man jetzt kurzfristig, weil wir sehen ja gerade, dass der Verkehrssektor gerade im Bund ja auch die Klimaschutzziele durchgehend verfehlt, muss man da nicht auch kurzfristig mit Mitteln eingreifen, wie beispielsweise dem Tempolimit? Und da hat ja zum Beispiel eine neue Studie gezeigt, man kann in kürzester Zeit Millionen von Tonnen CO2 einsparen, sogar noch mehr als bislang gedacht. Ist das nicht wirklich eine Maßnahme, die man jetzt in dieser Situation, wo Verkehrsressourcen durchgehend gegen diese Klimaschutzziele verstoßen, ist das nicht eine Maßnahme, die man schnell und effizient umsetzen kann?
Ich bin ganz froh, dass die Ampelkoalition das auch alles jetzt angeht, was in den letzten Jahren auch strukturell vernachlässigt worden ist. 16 Jahre CDU-Regierung sind natürlich auch Jahre, die erst einmal aufzuarbeiten sind. Und jetzt das ausschließlich an der Frage Tempolimit festzumachen, das wäre mir zu kurz gesprungen. Wenn ich hier nach Berlin schaue, dann sehe ich, dass allein die Landesregierung Rot-Rot-Grün in den letzten 6 Jahren ein Potenzial von erneuerbaren Energien in der Höhe eines kleinen Kohlekraftwerkes liegen lassen hat, Auskunft des Senats selbst, weil sie in den letzten 6 Jahren versäumt haben, ihre eigenen Dächer mit Solarpaneele zu decken und dadurch derzeit ein kleines Kohlekraftwerk liegen bleibt an erneuerbaren Energien. Und das sind doch die Punkte, über die wir sprechen müssen. Und nicht über das, was den wenigsten Beitrag an dieser Stelle bringen würde, wenn wir über Tempo 130 reden. Und jeder kann ja auch jetzt schon 130 fahren. Es geht ja nicht darum, dass das verboten ist, 130 zu fahren.
Sebastian, blicken wir jetzt auf ein anderes wichtiges Thema und das ist wahrscheinlich eins der brenzligsten für jeden Berliner und jede Berlinerin. Und da geht es natürlich um die Wohnungspolitik, denn die Wohnungskrise dauert in Berlin an und das war ja schon vor einigen Jahren fest. Hält die FDP fest am Slogan Bauen, Bauen, Bauen?
Wir halten fest am Slogan Bauen, 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 aber wir ergänzen und wir modifizieren diesen Slogan auch. Das ist eine große Überschrift, die erstmal die drängendsten Dinge in unserer Stadt adressiert. Wir haben 250.000 Wohnungen, die dringend gebaut werden müssen. Das heißt, auch bei einer Enteignung, wo nur ein Mieterwechsel stattfinden würde, bleiben wir bei dem Status quo und hätten keine einzige neue Wohnung mehr. Derzeit haben wir im Schnitt 130 Bewerber auf jedes Wohnungsinserat. Das ist Durchschnitt. Das heißt bei vielen Einzelbewerbungen sogar noch mehr. Wir haben eine Leerstandsquote von 0,8%. Und das zeigt, wir haben extremen Druck. Und das bedeutet, wir müssen Wohnraum bauen. Über alle Segmente im Übrigen, besonders aber in der Mitte. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass dieser Wohnraum bezahlbar bleibt. Das machen wir am besten, indem wir das mit Genossenschaften tun, mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und mit privaten. Und wir haben gerade jetzt in diesen Tagen vorgeschlagen, dass wir das Angebot bei genossenschaftlichen Wohnen und Bauen von 11% auf 30% erhöhen wollen, weil wir der Auffassung sind, das ist das beste Angebot zwischen Miete und Eigentum, was wir gerade auch den vielen jungen Berlinerinnen und Berlinern machen können, die in die eigenen vier Wände wollen, dennoch etwas risikooptimierter diese Frage für sich entschieden haben wollen. Und wir damit ein großes Angebot machen könnten, auch in der Stadt eine Entlastung herbeizuführen. Wir müssen aber auch über innovative Baukultur reden. Das bedeutet über Traufhöhen in dem einen oder anderen Kiez, wo wir Potenziale haben, aufzustocken. Wenn wir klimaresilienter uns aufstellen wollen, dann müssen wir auch über Hochhausrahmenpläne reden. Und wir haben darüber hinaus auch vorgeschlagen, dass wir im System umsteuern. Das heißt, diejenigen, die jetzt Unterstützung vom Staat brauchen bei steigenden Mieten, das ist zum einen ja auf der Bundesebene beschlossen worden, die Wohngeldberechtigung, den Kreis derer, die dieses Geld empfangen dürfen, der wurde erweitert. Und auf der anderen Seite sagen wir, der zweite Schritt muss sein, weg von der Objektförderung, das heißt, dass der Staat sein Geld im Beton bindet, hin zur Subjektförderung, das heißt, jeder Einzelne soll die Unterstützung bekommen, dann, wenn er Unterstützung vom Staat braucht. Insoweit haben wir ein bisschen mehr als bauen, 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 sondern es geht hier eigentlich um die Frage, was können wir kurzfristig, mittel- und langfristig bewegen. Und wichtig ist aber, dass wir es bewegen und dass es dafür eine politische gemeinsame Haltung gibt. Und die kann ich mir gut vorstellen, auch mit CDU, SPD zu verhandeln. Das scheint mir schwierig mit den Grünen. Und die Linken schließen wir eher als Koalitionspartner aus, aber wir sehen ja, dass die Grünen ihr Spiegelbild bei den Linken finden und gerade wieder 8.000 Wohneinheiten in Berlin verhindert haben.
Nun sagst du, mehr Wohnraum bezahlbar, und was du jetzt aus dem Spiel gelassen hast, ist, dass ihr ja auch die Mietpreisbremse abschaffen wollt sozusagen, beziehungsweise nicht mehr nutzen wollt. Ist das nicht ein sinnvolles Instrument?
Ja, wir haben ja zusammen vom Landes- und Bundesverfassungsgericht gegen den Mietendeckel in Berlin geklagt, CDU und FDP, und haben ja deutlich gemacht, dass es uns hierbei darum geht, auch im Übrigen für die Mieter und für die Vermieter wieder Rechtssicherheit herzustellen. Und dieses rechtsunsichere Experiment bei der Koalition aus SPD, Grünen und Linken hat ja dazu geführt, dass wir den Mietspiegel, der ja eigentlich Verlässlichkeiten geschaffen hat am Wohnungs- und Mietmarkt, über Bord geworfen haben, weil man das Projekt Mietendeckel riskiert hat. Deswegen haben wir im Augenblick keinen Mietspiegel in der Stadt. Das führt natürlich dazu, dass man dann die Bezugspunkte wählt und das zum Nachteil auch für uns Mieterinnen und Mieter wird. Und von daher sieht man, dass Experimente am Wohnungsmarkt, wenn man sie ideologisch treiben will, am Ende uns allen auf die Füße fallen. Und wir deshalb uns lieber an dem bestehenden Regelwerk orientieren sollten, das auch durchsetzen sollten, weil ich glaube, wir haben kein Regelproblem, sondern wir haben, wenn dann, ein Vollzugsdefizit in Berlin an vielen Stellen. Und deshalb ist unser Ansatz nicht der, weitere Regulierung zu schaffen, sondern das Angebot zu erhöhen und das, was wir an Gesetzen haben, auch entsprechend nachzuhalten und durchzusetzen. Und das Mietrecht ist ja mit eins auch der stärksten und schärfsten und umfassendsten Gesetze.
Sprechen wir zum Schluss noch ein wichtiges Thema an, das dich ja auch persönlich, kann man sagen, bewegt. Denn wer den Wahlkampf der FDP auch verfolgt, der kann an einem Slogan nicht vorbeisehen, und das ist vor allem Verwaltungsreform. Und das wollt ihr eigentlich vor allem dadurch schaffen, dass ihr die Rechte der Bezirksämter massiv beschneidet, richtig?
Ja, wir haben uns das nicht leicht gemacht, und wir haben vor allen Dingen das nicht für uns entschieden, sondern wir haben geguckt, wo läuft es denn anderswo besser. Wir haben nach Hamburg geschaut, wir haben nach Paris geschaut, wir haben also wirklich innerhalb Deutschlands, aber auch Europas uns umgeschaut und haben gesagt, wieso läuft das in anderen Städten besser, die eben genauso Wachstum haben. Und Berlin hat diese Wachstumsschmerzen, und wir haben halt leider extreme Doppelstrukturen. 4 Verwaltungen für ein Berliner Schulklo, längere Baugenehmigungslaufzeiten als der eigentliche Bauvorgang, 7 Wochen für das Elterngeld, 10 Wochen, um eine Auskunft aus dem Geburtenregister zu bekommen und. Und deshalb haben wir gesagt, wir würden gerne einen sehr radikalen Schritt machen, das heißt eine Vereinfachung, eine Vereinheitlichung der Verwaltung. Das bedeutet, dass wir eine zentrale Verwaltung haben, nämlich die Senatsverwaltung, und in den Bezirken eine jeweilige Senatsaußenstelle für Bildung. Und nicht mehr ein Bezirksstadtrat oder eine Bezirksstadträtin für Bildung, sondern die Bezirksstadträte sind ja im Augenblick mehr Brieftauben zwischen den Bezirksverordnetenversammlungen und der Senatsverwaltung, weil sie selber nicht wirklich entscheiden dürfen und da, wo sie entscheiden dürfen, meistens eine andere Auffassung haben als der jeweilige oder die jeweilige Senatorin auf der Landesebene. Da können wir Tempo machen, indem wir diese Struktur abschaffen. Wir würden gerne die Beschäftigten in den Berliner Bezirken auf das Lohnniveau des Landes heben, weil die 26.000 Beschäftigten, im Übrigen auch der Radwegplaner in einem Bezirk, bekommt ein schlechteres Gehalt als der Radwegplaner, der in der Senatsverwaltung für Umwelt- und Klimaschutz angestellt ist. Völlig absurd, obwohl er die gleiche Aufgabe macht. Wir würden die Bezirksbürgermeister gerne stärken wollen, damit sie mit ihrer Stimme und der Unterstützung ihres Bezirksparlamentes die Dinge auch im Berliner Abgeordnetenhaus einbringen können, nämlich den Rat der Bezirksbürgermeister mit einer Stimme versehen, die auch im Berliner Parlament eine Rolle spielt. Weil derzeit ist es so, dass die Senatsverwaltung sagt, wir beschließen etwas und die Bezirke haben das auszuführen. Aber es fehlt meistens an Personal und an Geld. Und dann kommen wir genau in diesen Widerspruch und kommen dahin, dass die Dinge nicht funktionieren oder liegen bleiben. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen hier ganz klare Strukturen zwischen Senatsverwaltung und den Bezirken. Und die Bezirksstadträte, die 60 politischen Wahlbeamten, die stellen wir in der Tat in Frage. Da fällt auch niemand ins Bodenlose, weil das sind alles politisch gewählte Vertreter, die alle aus Jobs kommen, bevor sie in die Politik gegangen sind, und dahin können sie wieder zurückgehen. Wir würden nur damit eins tun, wir würden die Verwaltung und die Prozesse und die Entscheidungen schneller machen. Wir würden für mehr Bürgerservice sorgen, und wir würden es schaffen, wenn wir dann noch an die Zuständigkeiten rangehen und die Fragen von Verfahren und der Digitalisierung, dass wir die Dinge hintereinander kriegen. Dass nicht mehr der Gastronom ein Genehmigungsverfahren durchlaufen muss, um Tisch auf die Straße zu stellen, sondern Anzeigeverfahren macht und es einfach vollzieht. Und wir damit die Beschäftigten in der Verwaltung auf die Projekte, auf die Vorhaben fokussieren, wo wir wirklich Verwaltungskraft brauchen, wenn es zum Beispiel um die Frage einer Baugenehmigung geht, aber nicht um die Frage, ob ein Tisch von einem oder dem anderen gastronomischen Betrieb auf der Straße steht. Da zählt also mehr dazu, deswegen führe ich es gerade auch nochmal aus, oben, als nur die eine Frage, 60 Bezirksstadträte abzuschaffen. Das ist ein Baustein. Wir halten das für einen durchaus auch relevanten Baustein. Aber es ist eben ein Baustein im Sinne einer großen Verwaltungsreform, die wir jetzt dringend brauchen. Wir haben erlebt, dass die Koalition und vor allen Dingen in den letzten 6 Jahren SPD, Grüne und Linke auch immer nur kosmetisch aktiv waren. Selbst die CDU hat sich leider nicht den großen Wurf getraut, sondern ist nur bis zur E-Akte gekommen, die heute noch nicht eingeführt ist. Und deshalb wollen wir genau diese Rolle wahrnehmen in einer nächsten Legislatur, also in einer nächsten Regierungskonstellation oder in einem nächsten Parlament, um genau das deutlich zu machen. Es braucht jemand, der das Thema dringlich anschiebt und die Dinge auch mal groß denkt und wegkommt von der kleinen Kosmetik, weil nur so können wir die Wachstumsschmerzen abstellen.
Wird es dann auch rote Linien geben in einer Koalition, in der die FDP beteiligt ist?
Ja, natürlich. Ich bin ja auch in den Fragen auch vor der Wahl sehr klar, mit Blick darauf, dass es mit uns keine Enteignungsoptionen geben wird. Wir lehnen das ab. Insoweit brauchen wir darüber auch nicht zu diskutieren, ob es irgendwie einen Mittelweg gibt. Nein, mit uns wird es das nicht geben. Das ist eine rote Linie, die werden wir nicht überschreiten. Zum Beispiel.
Sagt Sebastian Dschaja, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus und Spitzenkandidat seiner Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar. Sebastian, danke für deine Zeit.
Ich danke dir, Ruben. Vielen Dank.